Weißt du, was der wahrste Satz der Welt ist, Alex? Der absolut wahrste Satz, der von nichts getoppt werden kann? Ja.
Eat an apple and the doctor is away, oder wie geht der noch einmal?
Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität.
Herzlich willkommen
in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen.
Viele kennen sich nicht aus, wir auch nicht.
Willkommen zurück.
Welcome back.
Willkommen, Alex. Wie geht's dir?
Danke.
Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex?
Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen?
Hey Alex, ja, mir geht's gut. Und wie geht's dir?
Schon wie du schon wieder denkst, ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen.
No pain, no gain! Es geht um drei Sätze, Alex! Drei Sätze!
Rework-Werkstatt Coach Gräber am Apparat.
Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen.
Der war so geil!
Mit Rework kann's mir nur gut gehen.
Ja, leg los, wenn du bereit bist. Was?
Er war Triathlet und lebt in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Gains, denn er trained, doch ihn liebten alle Fans und jeder rief: Komm an, Rework, mit Mr. Griff. Herzlich willkommen zu unserem 29. Retalk.
Wer war das?
Wow. Die Fans da draußen.
Die Groupies versammeln sich schon vor der Tür.
You wish.
Wenn der Alex nur eine Strophe des neuen Rework-Songs.
Ja, wir haben letztens das angekündigt und ich habe gedacht, ich mache das jetzt einfach so schamlos, wie es nun geht und einfach, natürlich haben wir vorher noch 2 Stunden geübt.
Natürlich, für eine Strophe.
Nein, das haben wir das letzte Mal 3-4 Stunden. Heute haben wir gar nicht geübt und ich habe es einfach gesungen oder wie auch immer gerappt.
Ja.
How are you?
Wenn man wissen würde, wie viel Wahrheit hinter diesem Joke steckt, 3 Stunden für eine Strophe zu üben. Nun ja, anderes Thema.
Gleich schnell ablenken. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? How are you feeling after the last Podcast?
Ganz gut. Ich habe schon öfters meine Overtraining-Syndromes angesprochen, also Overtraining im Sinne von Überlastungserscheinungen bei den unteren Extremitäten. Und ich bin auf einem guten Weg der Besserung, ohne Schmäh. Also so halbe Stunde laufen, ohne Beschwerden danach zu haben, klingt nach wenig, aber wenn man das jetzt seit fast 2 Jahren nicht hatte, ist es plötzlich eine ganz andere Welt. Ich sag dir, weißt du, was der wahrste Satz der Welt ist, Alex? Der absolut wahrste Satz, der von nichts getoppt werden kann? Ja.
Eat an apple and the doctor is away, oder wie geht der noch einmal? Ist der so richtig gesagt, Mann?
Was ist der philosophisch wahrste Satz der Welt? Wo steckt die Wahrheit drinnen?
An apple a day keeps the doctor away. Ja, das auch.
Aber der ist mir jetzt gerade so sporadisch eingefallen, wie du so sagst, über Belastung und so.
Alter, alles klar. Okay, abgesehen vom Apfel am Tag. Und by the way, ja, wir wollen alle unsere 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag.
Ich aber es geht ja nicht nur um den Apfel. Es geht ja nicht nur um den Apfel. Es geht ja auch um die Gesundheit generell gesprochen.
Ja, das ist ja der Sinn des Spruchs, oder?
Ja, aber nicht nur auf körperlicher Ebene.
Naja, so ist auch meine Interpretation des Spruchs, an apple a day keeps the doctor away. Mach jeden Tag ein bisschen was für deine Gesundheit, aber mach's fucking jeden Tag. Ja? Mich hat das letztens jemand in einem von den Kursen gefragt, die ich gebe. Wir sind ja beide bei dieser selben Stelle, wo wir hin und wieder mal unterrichten bezüglich Sport, Exercise und
Nutrition. Wo jetzt? Was meinst
anyway.
Was? Keine Werbung? Okay.
Nein.
Egoist?
Werbung nur für uns selber, wenn wir das selber mal machen, you know?
Oh. Flexifit?
Das schneide ich raus, wirklich raus. Wir wollen ja keine schlechte Nachrede hier. Ich werde das so rausbieten. Ich werde irgendwas Lustiges überlegen, was ich da drüber lege.
Ja.
Massimo, ich sei gespannt, was du dir aussuchst, was du da drüber legst. Anyway, so die Frage, es ging irgendwie um irgendwas bezüglich Ernährung oder war es Training, weiß ich nicht. Was ist, wenn ich einmal vergesse, das zu nehmen? Was ist, wenn ich einmal vergesse, das zu machen? Ich habe gesagt, ihr müsst euch immer vor Augen führen, egal ob es um Nahrungsthemen geht oder um Training, ist es eigentlich genau dasselbe. Wenn ich nie was mache und dann einmal alle Jubeljahre an Lauf mache oder einmal alle Jubeljahre was Gesundes esse, dann bringt mir das am Ende des Tages genau gar nichts. Aber das Schöne ist, umgekehrt funktioniert das auch. Wenn ich konstant jeden Tag ein bisschen was mache, wenn ich konstant jeden Tag 70% meiner Ernährung gut abdecke mit nicht umfangreichen, mit abwechslungsreichem, vielseitigen Essen. Und wenn ich jeden Tag ein bisschen trainiere, dann ist es dafür auch absolut blunzen egal, wenn ich einmal was auslasse. Genau,
weil der Spruch, einmal ist keinmal, kommt ja auch
einmal
nicht von
ist
irgendwo.
Keinmal, ne?
Kommt ja auch nicht von irgendwo.
Und das geht halt in beide Richtungen. Und blöd ist es dann, wenn ich sage, ich mache eh nie was, dann wird mir leider dieses eine Training wahrscheinlich auch wenig bringen. Wobei man auch immer sagen muss, da bin ich auch ein Fan, etwas ist besser als gar nichts, aber trotzdem muss man sich vor Augen führen, der Lauf alle einmal im Monat, sorry. Oder das gesunde Essen einmal im Monat, sorry. Aber umgekehrt auch, wenn ihr schafft, jeden Tag eure Basis abzudecken, dann ist es auch absolut egal, es ein- oder zweimal wegzulassen.
Ja, geil, geil. Und das finde ich auch so lustig, weil eigentlich, wenn du aus der Perspektive bist, der nicht laufen geht und nur einmal im Monat bringt er halt die Kräfte auf, glaubt er aus seiner Perspektive, dass er da auf dem richtigen Weg ist, weil es sich ja nicht schmerzhaft anfühlt oder es ist anstrengend. Und wenn ich einmal im Monat meine Energie aufbringe, etwas anstrengend zu machen, dann sage ich halt, ja, okay, das war halt mega anstrengend, aber ich suche mir dann Ausreden, dass ich sage, okay, ich mache das erst wieder in ein paar Wochen, weil es ja so anstrengend war. Und da wäre mir bei diesem Punkt eigentlich, gehe nicht einmal die Woche 60 Minuten laufen, sondern am Tag verteilt zum Beispiel 15 Minuten, aber dafür dreimal oder viermal oder eigentlich viermal, dann sind wir auf 60 Minuten, um das genau zu nennen. Das ist halt immer dieser Leidensprozess. Natürlich am Anfang ist es extrem anspruchsvoll, aber dann, langfristig gesehen, bist du wirklich in einem besseren Wohlbefinden, weil das ist ja auch das Schwierige, mal Sport zu beginnen. Wenn du Sport beginnst, ist das richtig anstrengend. Es ist urmühsam, deinen fetten Arsch quasi aufzuheben und Bewegung zu machen, und von dem scheue ich mich und mache es dann halt natürlich nicht, weil ich weiß, dass es anstrengend ist. Aber ich weiß halt nicht eigentlich, das ist das Perverse und das Paradoxe an der ganzen Sache, ich weiß es nicht und ich fühle es auch nicht, wenn ich das länger mache, dass mir dann, dass ich quasi der umgekehrte Weg stattfindet.
Bitte was?
War es nicht so?
Also gegen Ende hin hast du mich verloren.
Okay, scheiße. Gegen Ende habe ich dich verloren. Wo habe ich dich verloren?
Ist auch komplett egal, weil das eigentliche Thema war ja, was ist der wahrste Spruch des Universums? Wobei ich ein bisschen Parallelen zu dem sehe, was du uns gerade erzählt hast. Also noch einmal, ist der wahrste Satz des Universums?
Everything is connected together.
Alles ist relativ.
Alles ist relativ.
Alles ist relativ. Und das klingt so trivial. Aber wenn man sich mal wirklich drüber Gedanken macht, es ist nicht nur die Wahrheit, es ist die Wahrheit der Wahrheit. Und wenn man sich nochmal wirklich Gedanken drüber macht, checkt man wahrscheinlich auch, warum es keinen Spruch auf der Welt gibt, der wahrer ist als das. Anyway. Und das lässt sich auch ein bisschen auf das, was du gerade gesagt hast, zurückführen. Alles ist relativ. Wenn du in deinem Leben noch nie Sport gemacht hast, ist es das unüberwindliche Hindernis. Wenn du es mal schaffst, dabei zu bleiben, ändert sich alles. Deine Perspektive ändert sich komplett. Also
es wird dann zur Realität.
Und du wirst vielleicht sogar... Und du wirst vielleicht sogar zu dem, der, wenn er nicht Sport macht, Probleme hat. Der, wenn er nicht Sport macht, einen Mangel fühlt. Der, wenn er nicht Sport macht, psychisch nicht klarkommt. Und am Anfang bist du der, der psychisch nicht damit klarkommt, sich aufzuraffen. Verstehst du? Es ist alles relativ. Es geht nicht ums Laufen, das schwer oder leicht ist. Es ist deine Einstellung
zum Laufen. Ja, Mindset, genau.
Und warum ich es angesprochen habe grundsätzlich, war bezüglich der Überlastungsgeschichte, ja? Dass ich sage, eine halbe Stunde Laufen ist für mich momentan geil, ja? Jemand anderer wird sich denken, vor allem in unserer Sportbubble, eine halbe Stunde Laufen, Alter, dafür stehe ich nicht.
Das ja, voll, ich ziehe nicht mal die Schuhe an.
Mein Rackrun ist eine halbe Stunde. Aber es ist alles relativ. Und ich muss sagen, nach einer so langen Zeit, wo ich einfach wirklich... weiß nicht, bei jedem Schritt Angst haben musste, dass sich das wieder meldet und plötzlich kann ich wieder diese halbe Stunde machen und bin danach, fühle mich danach körperlich immer noch top. Das ist so ein Luxus. Es ist so ein Luxus und es ist nur deswegen ein Luxus, weil ich diesen Kontrast, diese Perspektive
habe.
Der letzten eineinhalb, zwei Jahre hatte, wo das einfach anders war.
Deswegen ja,
alles ist fucking relativ.
Genau, und da ist halt auch die Aufgabe eines Trainers, dass er dir die Perspektive auch gibt und von seiner, wo er schon mal war und wo er ist, deswegen ist auch, habe ich auch heute das jemanden erzählen, ein Trainer oder generell habe ich mir die Frage gestellt, mir ist es sehr wichtig, dass ein Trainer auch selbst mal Leistungssportler war, weil er die Seite eines Leistungssportlers auch sieht und fühlt diesen Leid, diesen Weg und nicht, das kann ich nicht in Büchern rauslesen.
Wobei ich mich frage, wie sehr du, weil wenn ich sage, alles, everything depends on perspective, alles ist relativ und so weiter.
Ja, aber hat die Perspektive eines Trainers
nicht. Du musst Athleten es halt nicht selber fühlen, ja?
Ja, ja, voll.
Die Frage ist immer, wie sehr kannst du verbal, über Beispiele, über Geschichten wirklich etwas vermitteln, sodass dein Gegenüber es tatsächlich fühlt. Ja, ja
stimmt.
Das ist eine schwere, Sache, die ich schon ein, zweimal angesprochen habe. Aufgabe, ich unterscheide ja zwischen intellektuellem Verständnis und emotionalem Verständnis.
Okay.
Intellektuelles Verständnis ist für mich das, was ich dir beibringen kann. Ja, wo ich sagen kann, hier ist eine Präsentation mit Daten und Zahlen und ich erzähle dir eine Geschichte, das gibt dir intellektuelles Verständnis.
Ja.
Einfach Wissen im weitesten Sinne. Aber das ist eine ganz andere Baustelle als dieses emotionale Verständnis, was für mich
soziale,
dieses emotionale, es tatsächlich, gar nicht sozial, dieses es tatsächlich zu fühlen, was du meinst, zu fühlen, was du mir da erzählst,
voll.
Es selber auszuleben mit meinem Körper. Das sind zwei Baustellen.
Ja, voll, absolut.
Und das, was du sagst, ein richtig geiler Coach kann wahrscheinlich, oder beides. Ein guter Lehrer kann dir das intellektuelle Verständnis über irgendwelche Mittel und Wege, über Geschichten, über wie er es selber lebt, so wie du sagst, es selber auch auszuleben, die auch emotional beibringen.
Ja, voll.
Das ist das Mächtige.
Ah, okay, du meinst eigentlich, er führt dich an den Weg, also er zeigt dir den Weg, du gehst ihn selber,
das muss
aber musst du es mit Emotionen, er kann dir nicht die Emotionen erklären, sondern du musst sie selber fühlen, indem du diesen Weg gehst. Absolut, absolut. Ich meine, das merke ich ja auch immer wieder, weil, ich meine, das ist sehr, sehr tief jetzt, aber eine Athletin hat zu mir geschrieben, ja, also sie läuft, sie ist wirklich komplette Anfängerin, auch etwas älter, aber das hat jetzt nicht schlecht geredet, aber trotzdem, Alter ist immer eine Ausrede für uns. Wie auch immer, weil natürlich die Zeitspanne, in dem ich nichts gemacht habe, immer größer wird, deswegen ist Alter eine Ausrede für uns. Sorry, das ist halt nur eine Zahl, aber ja, wurscht. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ja, 1,5 Minuten ist sie halt gelaufen und länger kann sie sich das niemals vorstellen. Also wir haben so Intervalle gemacht, Belastung, Entlastung und Entlastung war dann gehen oder stehen, ja, und sie hat dann gesagt, ah, das schaffe ich nie und das ist uranspruchsvoll und so und weiter und ich habe dann wirklich, ich habe mich dann gut in sie hineinversetzen können und habe gesagt, hey, komm, ich war auch an diesem Punkt, da war es richtig anstrengend und mühsam und wenn ich aufgegeben hätte, wäre ich niemals 2,49 gelaufen. Ich meine, so genau habe ich das ja nicht gesagt, aber das ist das, was ich gedacht habe und habe ich gesagt, hey, das ist normal, in ein paar Wochen, in ein, zwei Jahren wirst du jetzt zwar das hassen quasi, aber du irgendwann wirst du gut in dem und wir werden ja nur in etwas gut, wenn wir es tun, weil das, was wir nicht tun, das können wir auch nicht. Mhm. Und sie hat dann gesagt, wow, aus dieser Perspektive habe ich das gar nicht gesehen, weil ihr diese Perspektive fehlt, dass man sagt, okay, weil sie glaubt, dass das immer so sein ist. Also sie glaubt, es laufen wird immer anstrengend für sie sein.
Ja.
Natürlich ist der Weg ein langer, wenn man so spät mit Sport beginnt, aber grundsätzlich langfristig gesehen ist es der wohl bessere.
Ja, Perspektive zu schaffen, Perspektive zu bieten, kann extrem wertvoll sein. Woran mich das erinnert, was du da so erzählst, ist analog zu diesem Prinzip von, okay, du erzählst dir das so, du gibst dir diese Perspektive, das löst was in ihr aus und sie sagt dir, oha, das hat jetzt was verändert, so habe ich das noch nie gesehen, jetzt wird's vielleicht besser. Die Frage ist immer, wird's dadurch wirklich besser? Ich muss dann oft denken an diese Motivationsvideos, die man sich so anschaut. So, ich würde gerne mehr Sport machen, ich würde gerne Musikinstrument lernen,
ich würde gerne eine Sprache
lernen. Schau mir dann irgendwelche Videos an, irgendwelche Speeches, Vorträge, die mit cooler Musik hinterlegt sind und es gibt mir so einen Motivationsboost. Jetzt gehe ich's an. Okay, dann kommt der Moment, wo du's angehst, wo tatsächlich die harte Arbeit auf dich zukommt, wo auch die negativen Gefühle auf dich zukommen und machen wir uns nichts vor. Alles, was wir angehen wollen, was langfristig geplant ist und was es wirklich wert ist zu machen, wird irgendwann mal negative Gefühle auslösen, ja? Mhm. Ich meine, denkt an euer eigenes Leben. Was, wo ihr wirklich stolz darauf seid, dass ihr das erreicht habt, etwas gelernt zu haben, einen Abschluss sich geholt zu haben, einen Job gefunden zu haben, was davon war nicht zu irgendeinem Punkt auch mit Arbeit im Sinne von, boah, eigentlich will ich das nicht, aber ich muss es halt trotzdem machen, verbunden. Fast alles, oder? Und das ist genau der Punkt. Wenn jetzt halt das dann Tag X kommt, wo du die Laufschuhe anziehen musst, wo du das machen musst, stehe mir erst recht wieder davor zu sagen, eigentlich will ich jetzt nicht. All die Motivation, die ich gestern noch hatte oder die ich beim Anschauen des Videos hatte, ist dahin und jetzt muss ich's tun. Und das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Und da hilft dann halt wirklich eigentlich im Kern nur dieses, warum? Warum mache ich das, ja? Was will ich hier eigentlich erreichen auf höchster Ebene? Was ist mein übergeordnetes Ziel?
Ja, das ist faszinierend, weil ich bin eigentlich zu dem Entschluss gekommen und beschäftige mich auch mit Psychologie mittlerweile. Und das ist so quasi, etwa 70% der Menschen machen sowas, was jetzt zum Beispiel dieses Gefühl vom Hochstapler ist, dass ich mir eigentlich alles immer nur durch Zufall und Glück den Erfolg beschreibe.
Ja, das heißt Imposter-Syndrom, oder?
Ja, genau, ganz
also
genau.
Hochstapler-Syndrom.
Ja, genau, absolut. Und weil ich eben extreme Ängste vor Versagen habe, weil ich dann von außen betrachtet inkompetent wirke. Mhm. Und da ist halt eben dieses Selbstzweifel, das ist vor allem durch unsere Gesellschaft sehr präsent. Ja. Und ja, die kleinen Erfolge werden dann meistens nicht so dokumentiert, ja, und auch die großen schon gar nicht. Also ich nehme sie gar nicht wahr, weil ich mir dann jedes Mal, wenn ich einen Erfolg habe, ah, das war ja nur Zufall. Ah, das war ja nur Zufall. Das ist einfach nur so gewesen. Und ich habe dadurch keine positive Einstellung.
Mhm. Okay.
Was jetzt diesen Weg fördert. Und das ist ja das, was das wieder widerspiegelt. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich suche mir Vorbilder. Weil dann hast du jetzt gesagt, du bist ja nicht sicher, ob diese YouTube-Videos, diese Motivationsvideos, ob die was bringen. Doch, wenn ich mir Vorbilder suche, die das schon erreicht haben, die wirklich da oben sind, eben wie zum Beispiel Jan Frodeno oder irgendwelche anderen, und die Leute von außen nehmen das wahr natürlich, den Erfolg, und wollen dem nacheifern. Weil dann bin ich mich bemüht, das zu tun.
Naja, schwierig.
So irgendwie, ja.
Nur das Haben eines Vorbildes dich dann wirklich dazu bringt, Tag ein, Tag aus die Arbeit reinzustecken.
Naja, aber es ist schon der erste Schritt. Es ist schon der erste Schritt, vielleicht. Oder es ist zum Beispiel zu erfolgreich, zum Beispiel Jan Frodeno, das wahrscheinlich schon wieder so absurd ist, dass man da gar nicht rankommt. Das ist eher so befremdend und abschämend. Na, oder so sagen,
weil richtig, das ist gut, Alex, du hast gerade dein eigenes Argument untermauert, und das finde ich top, weil wir müssen alle ein bisschen mehr anfangen, an unseren eigenen Argumenten die Schwachstellen zu finden. Und das hast du gerade gemacht, das finde ich super, ja? Weil wir alle oft einfach nur probieren, unsere eigenen Argumente hochzubauschen und alles, was dem widerspricht, wegzudrängen. Und du hast gerade das wissenschaftliche Mindset bewiesen, nämlich, was ist eigentlich an meinem eigenen Argument eventuell angreifbar? Was könnte da nicht stimmen, ja? Und ich glaube auch, ja, ein Vorbild haben kann natürlich potenziell was Positives sein und was Schönes. Ich weiß nicht, ob es reicht am Ende des Tages. Ich weiß nicht mal, ob es das Wichtigste ist, um ein langfristiges Ziel zu verfolgen. Ja. Und es kann sogar Nachteile haben. Ja. Ich habe, glaube ich, auch schon mal die Geschichte von meinem Dad erzählt, der inzwischen oft sagt, er kommt aus einem Musikerhaushalt, er hat selber Klarinette, Saxophon etc. gelernt, Gitarre kann er ein bisschen. Und er sagt zum Beispiel, wenn er auf Instagram oder so irgendwelche 6-jährigen chinesischen Kinder mit einer Gitarre oder einer Violine sieht, die einfach die schon spielen wie die größten Meister, dann ist er persönlich frustriert, weil er sagt, das Level von den Besten der Besten ist schon so absurd abgehoben und irgendwo, und bei uns im Ausdauersport ja nicht anders, dass ihn persönlich das frustriert. Ja.
Weißt du, warum das auch ist? Warum das bei Kindern so extrem ausgeprägt sind und die auch schon besser können? Weil psychisch was passiert und ihr Mindset? Weil was können sie nicht, Kinder? Was können sie nicht in ihrem Umfeld?
Sie können nicht... Mir fällt jetzt leider nichts Lustiges ein,
Scheiße. Okay, schade. Sie können sich nicht selbst reflektieren.
Mhm.
Und somit nehmen sie das nicht wahr, was ein anderer zu ihm sagt, dass er ihn klein haltet.
Mhm.
Weil das ist das große Problem bei diesen Hochstapler, dass die meisten dann Angst haben vor Veränderung und vor diesen Fallen, dass ich Fehler gemacht habe. Und Kinder, die ganz klein sind, entscheiden ja sehr viel aus dem Bauchgefühl, aus dem Intuitiven. Und der Verstand ist natürlich sehr klein gehalten. Was das jetzt betrifft, also dieses Soziale oder diese Wahrnehmung der Außenwelt.
Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie damit zusammenhängt, dass teilweise 6-jährige Kinder so meisterliche Violine spielen.
Ja, aber nein, weil sie halt, die haben ja diesen Punkt nicht, den wir ja gerade auseinandergenommen haben. Sie haben nicht dieses Schamgefühl oder dieses große Leid, dass ich versagen könnte. Erstens haben sie extrem viel Zeit. Das muss man schon dazu sagen. Kinder haben ja viel Zeit, viel Freizeit. Ja. Und wenn man das halt wirklich linear oder halt wirklich dorthin richtet, ja, dann wären wir aber bei der großen Frage, ob das wirklich zielführend ist. Weil wenn der 6-Jährige jetzt so gut schon Violine spielen kann, ja, ist das halt schon, man muss dann überlegen, wie oft und wie viel der geübt hat. Mhm. Und was der eigentlich verabsäumt hat, ein vollreiches allgemein Wissen zu bekommen. Im allgemeinen Wissen meine ich auch, einfach nur zu zeichnen, einfach mit anderen Kindern zu spielen. Mhm. Und ich glaube, das ist das große Problem, was andere dann nicht sehen, weil die sehen nur, boah, der ist jetzt urgut und spielt schon mit 6 und ich werde das nie erreichen. Ja, aber du siehst nicht den Weg, den er gegangen ist, den er aber nicht wirklich so präsent gefühlt hat, weil er noch ein kleines Kind ist und dann noch limitierend ist.
Ja, aber das war jetzt ja gar nicht das Beispiel. Wir haben darüber geredet, über Vorbilder und Vergleich.
Ja, aber wahrscheinlich war der Vater das Vorbild. Dass der Vater im Kind zu weit hergeholt? Okay.
Ja.
Aber auf was ich noch hinaus wollte, und das ist ja auch dann diesem Syndrom entsprechend, dass das oft zu Burnout führt. Mhm. Das ist halt...
Was genau jetzt?
Dass du, wenn du diese Einstellung hast, dieses Hochstapler-Einstellung,
ja,
dass du, wenn du das lange verfolgst, diesen Burnout bekommst. Mhm. Mhm. Also, dass das einfach zu extrem wird.
Ja, irgendwelche Theorien, woher das kommt, Imposter-Syndrom, warum das immer mehr Leute haben. Zu denken, hey, ich bin eigentlich in der Position, wo ich bin, weil eigentlich alle um mich herum gar nicht checken, dass ich nichts kann und es war Zufall.
Perfektionismus.
Und eigentlich kann ich nichts und es sieht nur keiner außer mir.
Perfektionismus, hätte ich jetzt einmal gesagt.
Okay.
Weil ein perfekter
Mensch... Die Messlatte, die man an sich selber hängt...
Genau, es muss immer perfekt legt, sein, weil so ich groß, darf keine Fehler machen.
Dass man denkt, man kann eigentlich nichts. Ne?
Genau.
Würde ich mir fast einreden lassen, dass das ein bisschen mit dieser Außendarstellung von Social Media zusammenhängt.
Ja, überkompensieren.
Wo du überall perfekte Leben
genau. siehst. Und das schüchtert mich ein.
Tolle Fähigkeiten und so. Und dann verschiebt das ja auch irgendwo deine Wahrnehmung. Sind wir wieder beim Thema. Alles ist relativ, wenn dir herum alles geil ist und alles, was du von Leuten wahrnimmst, ist Erfolg, tolle Dinge, tolle Fähigkeiten, dann verschiebt das ja deine Wahrnehmung im Sinne von, alle Leute können alles.
Ja, absolut.
Und dann relativiert das deine eigene Leistung.
Und die Wahrnehmung, die du meinst, ist auf jeden Fall der große Selbstzweifel.
Der große Selbstzweifel. Und daraus resultiert dann mehr Selbstzweifel.
Genau.
Lass ich mir einreden.
Ja, und wo wird das am meisten geprägt?
Wo wird
was? In der Kindheit. In der Kindheit wird das extrem geprägt. Mhm. Also man merkt schon, wenn
ja, aber ich meine schon mal, junge Erwachsene haben... Ja gut, die sind auch schon teilweise mit Social Media aufgewachsen. Und
nein, aber ich meine die Erziehung. Ich meine die Erziehung. Die Erziehung von den Eltern hat einen großen Einfluss auf dem, wie mein Vertrauen in mich selbst...
Auch aber ich glaube...
Ja, aber die Zuneigung zum Beispiel...
Ich glaube, diese bevölkerungsübergreifende Prävalenz von diesem Imposter-Syndrom, meine These geht jetzt mehr auf diesen neuen Trend Social Media zurück. Weil das halt wirklich ein globaler... gesellschaftsübergreifender Effekt ist.
Ja, okay, das stimmt. Ja, auch
WhatsApp und bei der Erziehung, genau, wie du sagst, ich gebe dir recht, aber das kann dann halt teilweise mal da stattfinden und teilweise mal da stattfinden.
Aber da gebe ich dir auch recht, ja, weil die Leute, ich merke auch immer, die Leute beschäftigen sich gar nicht mit ihrer Außenwelt, sondern hängen dann nur noch am Handy und das ist ein extrem Überkonsum und das ist schädlich. Alles, was überkonsumiert wird, ist schädlich. Das müssen wir endlich einmal begreifen. Und wenn ich mal sehe, das ist wirklich ein Herzensthema, was mir am Herzen liegt, wenn ich dann sehe, dass Leute mit dem Handy während dem scheiß Autofahren spielen, schreiben, du sie ermahnst. Aktiv ermahne ich sie und sie wissen nicht, warum ich sie ermahne. Also ich schreie nach oder so, weil es wirklich lebensgefährlich ist. Heute hat mich einer beim Zebrastreifen, er ist um die Kurve gefahren, ist rechts abgebogen, ich bleib mitten stehen, schau ihn an und der hat das scheiß Handy da reißen und schreibt währenddessen. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein Ernst sein. Was? Oh, bitte Leute, wenn ihr solche Leute seht, ermahnt sie, ja, irgendwie mit bettelnden Händen, dass sie es verstehen, bitte, ich will noch leben, weil wenn ich am Rad sitze und der hat das in der Reißen, bin ich weg, sind wir weg. Und die Carmen sagt dann zu mir oder auch andere, hey, das sind deine Nerven am Ende des Tages. Und dann hat aber ein anderer zu mir gesagt, ja, sicherlich, du hast jetzt nichts davon, wenn du ihn da mahnst und vielleicht reflektiert er darüber und wird das nächste Mal nicht machen. Habe ich gesagt, ja, stimmt, deswegen sollte ich es eigentlich gleich lassen. Hat er dann drauf gesagt, na, weil der Nächste wäre halt ein anderer. Und so, aber es ist wirklich faszinierend. Also ich beobachte das sehr viel und ich mache mir da wirklich Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass ich während dem Steuer, ja, ich ein Fahrzeug...
Während dem Steuer?
Ja, während dem Fahren, während dem...
Autofahren. Steuerendes
Fahrzeugs.
Ja,
steuerendes Fahrzeugs. Handyspiel, ist das unverantwortlich? Ist das unverantwortlich und ich bin mir der Position nicht bewusst, dass ich gerade ein Auto, das richtig schnell ist, weil wie gesagt,
Kinder... Ich finde das übrigens eigentlich, ich meine, ich gebe dir recht, aber eigentlich finde ich es faszinierend, dass es überhaupt möglich ist. Denke mal, du sitzt da in einem Gerät, was in der Lage ist, so schnell zu fahren, wie dein primitives Steinzeitgehirn eigentlich nicht mal... annähernd verstehen sollte. Solche Geschwindigkeiten sollten wir als menschliche Wesen eigentlich nicht einmal checken. Und trotzdem sind wir so weit, dass du das Ding eigentlich unterbewusst lenken kannst, eigentlich keine fucking Sekunde darüber nachdenkst, was du da eigentlich machst mit deinen Füßen und Händen in Koordination und kannst nebenbei noch Texte schreiben,
irgendwas spielen. Ja, aber spielen. Die Fehler sind vorprogrammiert.
Ich find's arg, dass nicht mehr passiert, als passiert. Ja,
du weißt
das du's? Spricht ja Bände ja, darüber. Du's?
Naja, hast du. Weil jeder Unfall, wissen wir nicht, ob das jetzt wegen der Steuer.
Aber sterben am Tag 1000 Leute allein in Wien wegen Verkehrsunfällen?
Keine Ahnung. Na, wahrscheinlich nicht.
Ich habe die Verkehrsstatistik nicht vor Augen und ich glaube, es sterben viele Leute im Straßenverkehr. Kein Zweifel. Eigentlich müssten wir fasziniert darüber sein, dass nicht 10-mal so viele sterben. kommt mir vor, oder 10-mal so viele Unfälle passieren, ja, gegebenenfalls. Ja, das ist eh org. Das ist so gut funktioniert, wie es funktioniert. Das ja, ist übrigens auch,
eigentlich,
das ja, es ist eh org. Das ist ein riesiges Problem, als sich, die ganze AI-Welt, Artificial Intelligence und so, mal mit diesem autonomen Fahren mehr beschäftigt hat, ja. Mhm. Also, autonomes Fahren, mhm, momentan funktioniert, ja. Also, mhm, die Technologie ist so weit, dass man rein theoretisch, wenn man wollen würde, sagt, ab morgen nur noch selbstfahrende Autos, es würde funktionieren. Die Technologie ist da. Jetzt geht's nur darum, es auszurollen. Aber in den Kinderschuhen, dieses Problem zu lösen, wie fährt ein Auto selbst, sind die Leute erst einmal davor gestanden, oha, wie zart komplex ist es denn bitte eigentlich, all diese Variablen des Straßenverkehrs wahrzunehmen, ja, ja, und zu berechnen.
Algorithmus brauchst du eigentlich, ja.
Algorithmen, wenn dann.
Algorithmen,
und da ist man drauf gekommen, wow, und der menschliche Geist löst dieses Problem eigentlich zu 99% unterbewusst zu jeder Sekunde. Sind wir wieder bei der Power des Unterbewusstseins. Welche Rechenpower dein Gehirn, dein unterbewusstes Gehirn besitzt. Und wie es all diese Gefahren gleichzeitig wahrnimmt, ja, dagegen gegeneinander abwiegt, die ideale Antwort wählt. Es ist ja ein ständiges, ich muss auf dich reagieren, du musst auf mich reagieren, ich muss antizipieren, was du machst, ja, du musst antizipieren, was ich, ja, mache. Modellberechnung im Kopf und alles von alleine. Und das funktioniert, während du auf deinem Handy spielst. Ist eh org.
Ja, und wir haben noch keine Maschine erfunden, die das kann.
Nein, doch, doch, inzwischen schon.
Ah, wirklich?
Also nicht, also alles kann.
Nein, ich meine, das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja dieses Bauchgefühl, von dem wir eigentlich, ja, schon sehr, sehr, sehr lange
haben. Wie gesagt, autonomes Fahren funktioniert, aber du hast recht, wir haben noch nichts erfunden, was alles kann.
Ja.
Weil der Mensch kann das im Straßenverkehr und im nächsten Moment kann er ein Instrument spielen und im nächsten Moment kann ich mit dir eine tiefe philosophische Unterhaltung führen und im nächsten Moment kann ich ins Wasser springen und Kraul schwimmen und das kann noch keine Maschine, ja? Wir haben schon Maschinen und Roboter und Programme entwickelt, die einzelne Elemente gut können und auch tausendmal besser als jeder Mensch. Schach spielen, Bilderkennung, autonomes Fahren, das können diese Dinge schon besser, als es ein Mensch kann. Aber sie können halt nur das. Und wir haben noch nichts erfunden, was alles kann wie der Mensch. Diese unglaubliche Flexibilität, das ist ein Wahnsinn, ja? Das ist so faszinierend. Stimmt. Alex, wollen wir ein paar Fragen beantworten?
Ja, voll. Das waren eigentlich, aber ich musste ehrlich sagen, da waren ein paar Fragen schon drinnen eigentlich. Auch mit dem Übertraining und das, wie das...
Das, na, darauf gehen wir schon noch ein.
Ja,
das
finde ich spannend und interessant. Natürlich.
Womit magst du starten? Also wir haben ja noch ein paar Fragen über
von, ja, unserer Q&A-Episode. Ja, voll. Das ist ja eigentlich Air Q Teil 2, 2.0.
Q&A meinst du?
Q&A, ja. Ich wollte
RQ.
Ja.
Respiratory
Quotient. Ja, ich weiß.
Was war das nochmal?
R, habe ich gesagt.
RQ, was ist der RQ nochmal? Respiratory Quotient oder Quotient? Weißt du das noch? In der Spirometrie?
Ja, natürlich. Das ist das misst du dann mit 0,8. Das ist das Verhältnis
von
Kohlenhydrate und Fette. Im Prozentuellen rechne ich mir das aus. So 0,8 ist zum Beispiel 80% von Kohlenhydraten, die ich verbrenne.
Da sind Wahrheiten dabei, aber auch ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Der RQ, der respiratorische Quotient, ist das Verhältnis von eingeatmetem Sauerstoff zu ausgeatmetem CO2.
Ja, ja, aus und dem können wir messen, was ich verbrauche.
Nein, umgekehrt, das misst du und daraus das kannst du
errechnen. Schließen, was du gerade verbrennst.
Wie das Verhältnis von Kohlenhydraten zu Fettverbrennung
in deinem Körper ist ungefähr. Ja. Danke dir.
Genau. Und ein Wert von 0,7 weist auf
hohen Fettanteil an.
Auf quasi nur Fettverbrennung hin. Und je näher es sich an 1 annähert,
jetzt, umso mehr ist es Kohlenhydrate.
Jawohl.
Here we go.
Wunderbar. So, Frage.
Frage. Viele Fragen, keine Antwort.
Ich hoffe, zumindest ein, zwei Antworten.
Also, Bernhard, deine Frage ist noch offen. Er hat einen erhöhten Belastungspuls und der bleibt auch immer dann oben.
Aha.
Besser ein leichteres Training. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass er Triathlon, was ich so in Instagram gesehen habe, habe ich schon ein bisschen gestalkt. Und dass er einfach ein Anfänger auf jeden Fall ist, also so beginnt, ja. Mhm. Weil wenn man ein Anfänger nicht wäre, dann wäre der Puls vielleicht nicht so hoch und wird also so wirklich von, dass er das wahrnimmt, dass er extrem hoch ist und auch nicht runtergeht. Das zeigt dann vielleicht, dass das Herz nicht so ökonomisiert ist. Das ist für mich schon ein guter Indikator. Deswegen ist das so meine Schlussfolgerung. Und meine nächste Schlussfolgerung wäre, dass er dann wahrscheinlich sehr, sehr schwellenlastig auch trainiert. Das heißt, haben wir ja schon mal gesprochen, glaube ich, oder generell ich bei der Akademie, dass du das Problem hast, dass du Anfänger hast, die einfach rausgehen und egal was sie tun, es ist sehr, sehr anstrengend. Eigentlich trainieren sie immer die Schwelle, weil alles, was ich noch nicht wirklich kann, das versuche ich dann zu machen und dann ist es halt dann Schwelle, das ist sehr anstrengend und das muss ich ja oft tun, damit ich dann einmal ökonomisiert werde und dass der Puls runtergeht. Mhm. Das war auch bei mir zum Beispiel so, ich habe nicht mit dem Laufen begonnen, sondern ich bin gegangen. So lange, bis mein Puls auch im selben Bereich ist, wenn ich laufe. Mhm. So habe ich eigentlich mich aufgebaut. Ja? Weil Laufen war für mich schon eine Qual und ich habe halt mit der Herzfrequenz gearbeitet, weil die Herzfrequenz, vor allem für zu Beginn, ein guter Indikator ist, was ich gerade verbrenne und wie anstrengend die jeweilige Belastung ist. Mhm. Ja? Umso hochtrainierter ich werde, umso weniger wird dieser Indikator gut sein.
Ich würde es eher so sagen. Die Herzfrequenz ist eigentlich fast immer ein guter Indikator, um zu schauen, bin ich ungefähr in einem Grundlagenbereich unterwegs? Beziehungsweise irgendwann brauchst du sie dann nicht mehr, weil du es eh spürst. Das heißt, da ist sie für Anfänger geeignet.
Ja.
Wo sie ziemlich ungeeignet ist, ist Intervalltraining. Weil sie einfach so ein, wie sagt man, Lagging Indicator ist. Sie braucht einfach teilweise so lang, um raufzugehen und wieder runterzugehen.
Ja.
Und um damit diese Intervalle zu steuern, ist es schwierig. Aber Herzfrequenz ist ein absolut, ich meine, das ist ein physiologischer innerer Parameter und ist an sich eine coole Sache, um sich anzuschauen, wo war ich ungefähr im Training und ein Gespür zu entwickeln, wo sollte ich hin, wo war ich, zu hart, zu wenig hatte.
Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich zum Beispiel jetzt einen anderen Parameter mehr ausprägte, zum Beispiel die Effizienz oder die Ökonomie und das Herz dadurch vernachlässige, kann ja sein, also vom Training her, oder geht das eine ins andere? Das heißt zum Beispiel, mir ist aufgefallen, auf was ich hinaus will, mir ist aufgefallen, wenn ich in einer guten, sehr guten Form war, habe ich zum Beispiel 180 Puls gehabt, bei einer Dauermethode von einer Intervallmethode 3x2 Kilometer, 180 Herzfrequenz, aber der Laktatwert war sehr niedrig. Mhm. Das habe ich nicht darauf schließen können, dass der sehr hoch war. Nein. Weil normalerweise sagst du so, bei 180 hast du vielleicht 6, 7, 8 Millimol.
Ja, solche Aussagen zu treffen ist fast unmöglich, weil wir einfach wissen, wie ultra individuell deine Herzfrequenz ist. Und zu sagen,
das wollte ich hinaus.
Also mit irgendwelchen absoluten Werten hier zu arbeiten. Also
war bei mir zum Beispiel so.
Mein Take on Herzfrequenz ist, wenn es um dich geht, also mein Take on Herzfrequenz ist, mit absoluten Werten zu hantieren, Vergiss es. Das, wo Herzfrequenz wirklich seine Anwendung hat, ist zu sagen, wie verläuft es über die Zeit und wie war dieses Training im Vergleich zum selben Training letzte Woche, im Vergleich zum Training davor etc. Also nur die Trends selber herauszufinden. Ja? Da muss man wirklich sein eigener Sportwissenschaftler sein oder dein Coach muss sich das regelmäßig anschauen, um Trends zu erkennen. Ja? Grundsätzlich schaut bei dir Grundlagentraining so aus. Und dann werden wir sehen, dass in 9 von 10 Grundlagentrainingsfällen du da unterwegs bist vom Puls und der Verlauf circa so ausschaut. Oder wenn der immer nach oben geht, der Verlauf der Pulskurve während einem Grundlagentraining, okay, erstes Zeichen, war wahrscheinlich keine Grundlage. Ja? Und beim Intervalltraining geht es auch nicht um die absoluten Werte, sondern eher, wie war der Verlauf bei den Intervallen. Ja? Sehen wir, dass nach dem Ende des Intervalls sie schneller wieder sich erholt. Gutes Zeichen, dass du erholt warst, dass du fit warst, dass es ein qualitatives Training war. Oder dass du fitter wirst. Merkst du, dass die Herzfrequenz immer eher oben bleibt, selbst nachdem das Intervall vorbei ist? Ein super Zeichen dafür, dass es zu hart war, dass du noch zu ermüdet bist oder dass, solche Sachen.
Das ist das beste Beispiel. Du machst 1000 Meter und machst eine bestimmte Zeit und dann zum Beispiel 2 Minuten locker. Wenn du nicht die Fähigkeit besitzt, 2 Minuten locker zu traben, du musst stehen bleiben nach dem Tausender, kurz verschnaufen und erst dann gehst du und dann vielleicht noch ein bisschen versuchst, die 2 Minuten irgendwie runterzubiegen, dann war die Intensität viel zu hoch.
Mhm.
Dann war die Intensität viel zu hoch, unabhängig davon, wie hoch der Puls war.
Mhm.
Das ist auch ein geiler Indikator, bin ich auch immer mehr drauf gekommen. Weil man soll wirklich diese Intensität wählen, wo ich dann auch 2 Minuten somit auch einen konstanten Spiegel habe von einer Intensität und nicht, ich fange mit dem ersten Vollgas an und dann bringe ich runter. Kann man natürlich, gibt's auch, kann man auch machen.
Mhm.
Aber genau, auf deine Frage noch einmal eigentlich eine einfache, simple Antwort zu geben, einfach ein leichteres Training zu machen.
Das ist, ich würde auch sagen.
Einfach ein leichteres, dann ist das zu intensiv und es kann auch der Fall sein, wenn du zum Beispiel Laufen anfängst, dass für dich Laufen zu intensiv ist, dann musst du den Stolz hinten anlassen und dann gehst du einfach.
Wobei man natürlich auch sagen muss,
oder Radfahren.
Das stimmt, wobei man natürlich auch sagen muss, mein Belastungspuls ist immer schnell hoch und bleibt dort oben.
Ja, so,
jetzt die Frage, was heißt hoch? Jetzt
schnell? Weil, genau, was ist hoch und was ist schnell?
Und könnte dieser hohe Puls einfach nur deswegen für dich hoch sein, weil im Vergleich mit deinen Buddies ist der hoch, aber hey, dann könnte es sein, du bist vielleicht jemand, der eine hohe Herzfrequenz hat und es ist eh deine Grundlage. Who knows? Das können wir dir jetzt nicht beantworten, aber ansonsten alles, was der Alex sagt, ja? Wenn er wirklich schnell hoch geht und das hoch auch hoch bedeutet, ja, wird für Grundlage zu hart gewesen sein, ja?
Und auch zeigt natürlich auch deinen schlechten Stoffwechsel. Weil wenn ich einen guten Stoffwechsel habe, weiß der Körper sofort, was für Energie er heranzieht. Er ist auch effizienter, er ist funktioneller, ganz klar. Und auch das Herz muss weniger pumpen, um den Sauerstoff, den ich aufnehme, zu transportieren und in der jeweiligen beanspruchten Muskulatur dann zu belasten.
Wir sehen im Schnitt sehen wir eine Tendenz, dass wenn wir trainierter werden, wir bei derselben Belastung, sprich bei derselben Geschwindigkeit oder bei denselben Watt, eine niedrigere Herzfrequenz haben.
Weil ich weniger durch den
Blutkreislauf dein Herz stärker wird, größer wird, besser pumpen kann.
Ja, vielleicht, und ich kann auch eine gewisse Menge mehr in die Blutbahn
pumpen. Ja, und wie funktioniert das? Durch zum Beispiel linksventrikuläre
Hypertrophie. Links.
Was zum Beispiel jetzt wieder lustig ist, was 180 Grad anders ist. Wir wissen, dass bei sehr gut trainierten Leuten, wenn die Intervalltraining machen, die besser trainierten kriegen ihre Herzfrequenz schneller hoch als die untrainierten.
Genau, warum? Weil ich dir gesagt habe, es ist nicht ein guter Indikator, wenn du hochtrainiert bist, die Herzfrequenz. Weil die dann wieder nicht den optimalen Verhältnis zu dem Stoffwechsel spiegelt.
Ja, aber darum geht's gar nicht. Was ich gemeint habe, ist, wo wir gesagt haben, beim Untrainierten ist die irgendwie schneller hoch oben und der gut Trainierte hat die niedriger, aber der gut Trainierte hat eine bessere Herzfrequenzdynamik, wie man sagt. Genau, Dynamik. Wenn er wirklich Gas gibt, ist sie schnell oben und wenn er dann locker wieder ist, ist sie schnell wieder hoch. Geht schneller
auf. Das muss man trainieren.
Naja, das muss man nicht trainieren, das wird besser durch Training.
Ja.
Also.
Ja, das Training. Ja,
das Training verändert das.
Das ist zum nächsten. Ursache, Wirkung nicht verwechseln.
Ja. Absolut. Ja, so viel dazu. Very well. So, wir hatten eine spannende Frage, die habe ich mir echt aufgehoben für diesmal, weil ich da ein bisschen Research betrieben habe.
Oh,
so geil, richtig beantworten geil. Werden wir sie leider nicht können, aber es sind einige spannende Insights, denke ich. Die Frage ist, was sind die Voraussetzungen für die Hawaii-Quali als Age-Grouper? Und das ist eine mega breite und spannende Frage. Ich habe probiert, ein paar Sachen rauszusuchen aus der Literatur. Ich meine, wenn es darum geht, was sind die Zeiten etc., ja gut, das könntest du nachschauen, ja. Du könntest rein theoretisch in die Ergebnislisten der einzelnen Bewerber reingehen und doch anschauen, was haben die Qualifier für Zeiten gehabt etc. Aber dann kommt es wieder darauf an, welches Race war das, wie waren die Wetterbedingungen. Deswegen bin ich kein Fan davon, das als Aussagekraft herzunehmen. Grundsätzlich, was sehen wir denn in den letzten paar Jahrzehnten an den Trends in Ironman-Finishern, die sich dann auch qualifiziert haben. Grundsätzlich sehen wir mal, dass die Zeiten über die letzten Jahre immer besser und besser geworden sind. Ja? Im Schwimmen gab es die größten Verbesserungen über fast alle Altersklassen hinweg. Ja? Sprich, auch für euch da draußen, wenn ihr euch qualifizieren wollt, wird man auch in Zukunft vielleicht immer mehr am Schwimmen arbeiten müssen, weil wir einfach gesehen haben, dass da die Leute wirklich einfach besser und besser geworden sind. Nichtsdestotrotz hat natürlich Laufen und Radfahren den größten Anteil an der Gesamtzeit. No, nein, nicht, oder? Ironman und die meiste Zeit sitzt halt am Radl und gefolgt vom Laufen. Das heißt, auch wenn die Leute im Schwimmen immer besser werden, ist natürlich Radfahren immer noch die wichtigste Disziplin.
Ja? Prozentuell weißt du das eigentlich auch von der...
Nein.
Also ich hätte jetzt geschätzt, so 30%, 31% ist Laufen. 60%, 70% vielleicht, 60% und 10% Schwimmen.
Ja, wird wohl hinkommen.
So 10%. Genau, und das ist halt das große Thema wegen dem Schwimmen dann auch immer. So, ja. Du wirst niemals ein Triathlon, ein Ironman in Schwimmen gewinnen.
Beim Radfahren kann man gerade sagen, sind auch die Zeiten besser geworden, was aber vermutlich vor allem aufs Equipment zurückzuführen
sein wird. Aerodynamik, oder?
Aerodynamik,
das ist wirklich Material, absurd. Wirklich absurd, wenn man sich Norman Stadler, wo der 2004 und 2006, glaube ich, gewonnen hat, auf was für ein Drahtesel der gesessen ist und was für eine Maschine der Jan Frodeno hat. Ist das absurd, findest oder? Du, das Verhältnis ist eigentlich akzeptabel, also von der zeitlichen Verbesserung?
Das ist interessant, ja. Da gibt's ein cooles Video von Steven Seiler, wo er sich mit Verbesserung von Sport Science Technology, also was hat sich auf der technologischen Equipment-Seite verbessert versus was hat sich in der Performance-Seite entwickelt. Und da sehen wir über die letzten Jahre eigentlich diese riesige Diskrepanz, ja, dieses exponentielle Wachstum, wenn es darum geht, wie ist Technologie besser geworden, also durch die Decke Erfindungen links und rechts und wie eigentlich die Verbesserungsrate der Zeiten etc. war, ja. Also es werden ja immer noch Rekorde gebrochen, fair enough, aber hey, vor 30 Jahren wurden gefühlt jedes Jahr also noch mehr Zeiten gebrochen etc. als heute. Also es gibt diesen riesigen Unterschied zwischen, wie schnell steigt die Technologie und wie gut verbessern sich die Leute. Wobei man dann natürlich auch sagen muss, na gut, irgendwann nähern wir uns
wir schon am Limit?
An dem genetischen Potenzial an. Ja.
Also wenn ich mal zum Beispiel Eliud Kipchoge anschaue und so mit seinen 1 Stunde 59, denke ich mal schon, boah, wo willst du dann den Marathon in einer Stunde? Das geht ja dann irgendwann aber nicht. Ja. Also ich glaube schon, dass wir da ziemlich an der Grenze sind. Wir sind uns dem auch sicherlich im Klaren und dann versuchen mit der Hand der Technik das zu verbessern.
Andere Trends sind, dass es einfach wesentlich mehr Master Athletes gibt, ja? Also der Anteil an Athleten über 40 vor allem ist signifikant gestiegen und die haben auch immer bessere Zeiten. Die trainieren anscheinend effizienter und besser und werden einfach immer besser, ja? Es wird immer professioneller, muss man definitiv sagen.
Das ist absurd, was sie trainieren.
10, 20, 30 Jahren, wo du dich da schon qualifizieren konntest, das spielt's heutzutage wirklich nicht mehr, ja? Bei Frauen sieht man übrigens die meiste Verbesserung. Also Frauen haben anscheinend in den letzten Jahrzehnten noch mehr professionell trainiert als es Männer.
Aber warum?
Weil?
Weil es ja dann auch mehr Frauen gegeben hat, oder?
Ja, also aber die Frauen, die es gibt, haben sich mehr verbessert. Ja, natürlich kann auch sein,
das mehr macht Frauen, den Schnitt dann besser.
Und da
das mehr macht Frauen den Schnitt dann von der Leistungsverbesserung besser, ja. Das muss man schon berücksichtigen, finde ich.
Naja.
Aber summa summarum auf jeden Fall haben sie sich alle verbessert.
Ja, ja, ja. Der Fokus in so einem Qualifying-Event oder im Ironman generell sollte dann definitiv darauf sein, Energie beim Schwimmen, das ist wahrscheinlich relativ intuitiv, Energie beim Schwimmen und Radfahren zu sparen, weil es halt wirklich beim Marathon Make or Break ist. Ja? Also Voraussetzung für eine Qualifikation, das sehen wir dann auch später. Leute, die gut im Ironman sind, die sich qualifizieren, haben geile Marathon-PBs. Ja? Deine Marathon-Personal-Best hat eine der höchsten Aussagekraft darüber, wie deine Ironman-Zeit und ob du Quali schaffst oder nicht. Und ein Grund dafür könnte sein, also du bist einmal ein guter Marathonläufer und dann im Rennen geht es einfach darum, beim Schwimmen und beim Bike wirklich
zu verstecken.
Nutrition. Verstecken, sparsam, weil beim Marathon anscheinend Make or Break. Marathon ist halt wirklich einer dieser Orgendeterminanten, wenn es um Ironman geht, ja?
Ja, wir wissen ja auch warum, oder? Weil der Kohlenhydratenspeicher zu gering ist und wenn ich den schon so verpulver, mein alter Trainer hat das immer so verglichen mit 10 Körner. Wenn du 8 Körner schon beim Schwimmen hinlegst und dann nur noch 2 hast und einen dann nur noch beim Raumfahren und dann einen halben vielleicht noch, weil in der Zwischenzeit die Wechselzeit auch noch, dann hast du gar keine Körner und dann wunderst dich, warum halt der Triathlon nicht so toll war.
Ja.
Und deswegen musst du mit deinen Körnern sparsam umgehen und leider ist die Laufen, die letzte Disziplin, das härteste. Und deswegen solltest du eigentlich mit 9 Körner dort ankommen, weil dann hast du eine geile Marathonzeit und dann bist du auch der Gute.
Ja.
Und du musst dich eigentlich dann verstecken eigentlich im Radl. Und
das da ist muss halt man das auch sagen,
wie Schatten wieder.
Ja. Beim Radfahren ist natürlich die Ernährung, die Kohlenhydrataufnahme umso viel leichter als beim Laufen wegen der Bewegung etc.
Genau.
Was ist auch ein Grund, den die diversen, viele Autoren anführen für die besseren Zeiten durch die Bank. Nutrition, ja. Wir haben uns wesentlich mehr und besser damit auseinandergesetzt, wie eigentlich Sport Nutrition funktionieren soll. Und da sind wir halt vor allem bei der Kohlenhydrataufnahme oder noch im zweiten Schritt bei der Elektrolyt-Natrium-Kalium-Aufnahme. Und da haben sich auch einfach Produkte verbessert. Da hat sich vor allem auch unsere Awareness, wie man sagt, unsere Aufmerksamkeit verbessert, dass wir das einfach brauchen. Ja, also das wird zum Beispiel auch angeführt, die Besten der besten Athleten. Also sagen wir so, es gibt einen linearen Zusammenhang zwischen Kohlenhydrataufnahme und Finishing-Zeit. Ja.
Ja.
Die schnellsten Athleten sind die meisten Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen. Und da sind wir momentan, bei den wirklich jetzt Profis muss man sagen, bei den Besten der Besten sind wir bei 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde.
Das muss ich aber auch trainieren,
das
oder?
Das musst du trainieren. Und das ist inzwischen eine Voraussetzung, ja? Also wenn du sagst, du willst dich qualifizieren und du willst auch in Kona eine gute Zeit, train the gut, ja? Also man sagt immer Ernährung, vierte Disziplin, ja, aber nicht nur im Bewerb, sondern es muss ein eigenes Training im Training sein, ja? Kohlenhydrate aufzunehmen. Da müssen wir mal definitiv mal eine eigene Episode drüber machen, was train the gut eigentlich wirklich bedeutet und was man dir alles machen soll. Aber ich meine, 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, denke mal, ne? Ja, aber die langsamsten Athleten sind die
wenigsten Kohlenhydrate aufnehmen. Ja, aber da muss man halt dann schon aufpassen, weil ich muss dann schon einen sehr, sehr effizienten Stoffwechsel haben, also auch einen hochtrainierten, wie zum Beispiel Jan Frodeno, bestes Beispiel, wie er aussieht, wenig Fettanteil, super austrainiert ist.
Ja.
Natürlich, wenn der was reinhaut in seinen Tank, wird er das sofort verschleudern oder verbrennen. Wenn ich aber jemanden habe, der das nicht so effizient trainiert hat, diesen Stoffwechsel, und dann so viel aufnehme, wird sich das eher absetzen, als der Körper dann was damit verarbeiten kann, oder? Das ist ja das große Problem, dass man dann in einer Relation
sein muss, Das jetzt nicht vermischen. Also du redest natürlich davon, wenn wir in einem Kalorien-Surplus sind, mehr Kalorien essen, als wir verbrennen, dann nehmen wir zu, das hat jetzt bedingt was mit der Effizienz deines Stoffwechsels zu tun. Jan Frodeno ist einfach so fit, dass der bei so viel Watt fährt und bei so einer Pace rennt, dass er einfach unglaubliche Mengen Kalorien verbrennt und die muss er zuführen. Ein langsamerer Athlet kann nicht so viel zuführen, weil er einfach
nicht so viel verbrennt. Und der verbrennt aber auch nicht so viel Kalorien,
oder? Aber das ist ja ein anderes Thema. Das ist ja eher dieses Weight-Management-Thema. Im Bewerb selber sehen wir einfach mehr Kohlenhydrataufnahme, bessere Performance, ja? Und das musst du trainieren. Und im Bewerb selber diese Trainings machst du ja nicht jeden Tag. Diese extremen Carbohydrate-Aufnahme-Trainings machst du halt bei den richtig langen Sessions, ja. Und da verbrennst du es ja eh, denk mal. Sagen wir, du bist Ironman-Athlet und machst dann deine 4, 5, 6 Stunden Ausfahrten. Was du da verbrennst und wie viel Kohle, also natürlich wirst du, wenn du Grundlage fährst, auch sehr viel Fette verbrennen, aber wir wissen, wir verbrennen immer zu einem gewissen
Grad Kohlenhydrate. Mehr als wir glauben.
Eben, mehr als wir glauben.
Ja, jetzt extrem wichtig.
Und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, ich meine, ich kann mich leider schwer als Vergleich nehmen, weil ich bin ein großer, schwerer Athlet, ich muss einfach viel Watt drücken, die auf mein Körpergewicht gerechnet eh nicht viel sind, aber mein Vorteil ist, dadurch, dass ich viel Watt treten muss, verbrenne ich auch viel Energie, weil mehr Watt, mehr Energie, das heißt, ein leichter Athlet verbrennt nicht zu viel, aber trotzdem, selbst wenn wir ein moderat schwerer Athlet als Mann, moderat schwerer Athletin als Frau bist, sagen wir als Frau, was ist ein moderat, 60, 65 Kilo, als Mann 70, 75 Kilo und du eine 3, 4, 5 Stunden, sagen wir 3 Stunden Ausfahrt machst, wirst du wahrscheinlich trotzdem deine 1500 bis 2000 Kalorien verbrennen.
Wenn nicht sogar mehr, ja.
Sagen wir mal moderat geschätzt. Und davon wird sau viel Kohlenhydrate sein. Also zu denken, wenn ich jetzt da Train the Gut mache, also viel Kohlenhydrate aufnehme, werde ich dadurch dick.
Der Körper, irgendwas muss der Körper verbrennen, alles. Ja, absolut, gebe ich dir auch recht. Und ich glaube sogar, dass er dann noch effizienter verbrennt, weil während einer Belastung ich von außen Kohlenhydrate hinzuführe und dadurch ich einfach effizienter arbeiten kann und der Körper das dann mehr verbrennt.
Ganz einfach. Das ist ein interessantes Thema, Effizienz von Fettverbrennung, Effizienz von Kohlenhydratverbrennung. Das müssen wir uns definitiv aufsparen für eigentlich den nächsten großen Ernährungsteil.
Den wir schon ewig gewahren
wollten. Der noch aussteht, dann ich habe so viele spannende Themen dafür im Köcher, ohne Schmäh. Was ist dran hinter Fettstoffwechseltraining? Was ist dran hinter Keto und Train Low? Ah, so viel spannende Dinge. Anyway, Kohlenhydrateaufnahme ist eine Voraussetzung für eine tolle Ironman-Zeit und wahrscheinlich auch für eine Qualifikation, weil die anderen machen es. Ja? Die Besten der Besten, auch die Besten der Besten Age-Grouper trainieren the gut, trainieren Kohlenhydrataufnahme. Damit steht und fällt teilweise das Rennen. Ja?
Aber muss ich dazu schnell sein? Muss ich ein schneller Athlet sein dazu, dass ich das überhaupt so dann auch...
Muss ich ein schneller Athlet sein, um...
Ich meine, du hast gesagt, das machen die Top-Leute.
Ja.
Das machen auch schon Top-Hobbysportler. Und jetzt ist meine Frage, muss ich ein Top-Sportler sein, also Leistung erbringen? Also das heißt, es gibt ja einen Zusammenhang zwischen der Zeit und der Aufnahme von Kohlenhydrate.
Ja.
Muss die Zeit dementsprechend sein, um die Kohlenhydrataufnahme auch hervorzurufen? Weißt du, was ich meine? Weil wenn ich dann
wenn du einen
12-Stunden-Athleten dann hernimmst und dann sagst, Alter, du musst auf jeden Fall 100 Gramm die Stunde aufnehmen oder 120, bin ich mir halt dann nicht sicher, ob der das überhaupt kann. Weißt, und auch wenn er es trainiert, weißt, das ist halt...
Also ich glaube, Kohlenhydrateaufnahme zu trainieren ist unabhängig, größtenteils unabhängig von deiner Leistungsfähigkeit, ja?
Und unabhängig von
einer gewissen Schwelle.
Unabhängig von der Menge, die ich aufnehme?
Ja, das sage ich ja.
Ja, okay. Okay, passt. Das heißt,
ich muss es mich anders ausdrücken.
Genau, drinnen muss trainieren. Das
passt eh. Kohlenhydrataufnahme zu trainieren ist eine andere Baustelle als fitter zu werden. Ja?
Ja.
Also fitter werden ist natürlich das, was wir im Training machen und Kohlenhydrataufnahme zu trainieren ist was ganz anderes. Und auch wenn du ein 12-Stunden-Athlet bist, wirst du wahrscheinlich, ich meine, das müsste man sich jetzt genau ausrechnen und ich habe die Zahlen nicht so im Kopf, aber auch wenn du als 12-Stunden-Athlet deine 120 Gramm Kohlenhydrate aufnimmst, bist du immer noch in einem Defizit. Wir rennen sowieso unserem Körper hinterher, wenn es um die Verbrennung geht, ja? Wir können ja nicht davon ausgehen, selbst wenn wir uns an dieses theoretische Maximum von 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde rantasten und die aufnehmen, und selbst wenn wir dann auch noch ein 12-Stunden-Athlet sind, wir sind ja trotzdem ein Defizit. Wir kommen ja trotzdem nicht
die Speicher zu erhalten.
Werden sich immer leeren. Ja, ja. Das Beste, was wir hier tun können, ist,
Schadensreduzierung.
Ja, genau, ja?
Verzögern.
Das heißt, ja, natürlich, wurscht, ob du der 8-Stunden-Athlet bist oder der 12-Stunden-Athlet.
Wahrscheinlich braucht der 12 Stunden, weil er länger unterwegs ist.
Das
gleicht sich natürlich aus. Entschuldigung, dass ich dich unterbrich. Aber jemand, der schneller unterwegs ist, braucht weniger Zeit, wird auch viel verbrennen im Vergleich dazu, wenn jemand länger braucht, aber weniger schnell
unterwegs. Nein, das gleicht sich nicht aus, weil der Schnellere ja auch viel mehr, der muss ja mehr leisten. Ja? Ich weiß nicht, ob sich's immer
auf 0 ausgeht. Ja, aber vielleicht von 8 Stunden auf 12, 13 Stunden wird vielleicht das Verhältnis vielleicht gar nicht so groß sein. Auf was ich hinaus wollte, ist einfach, dass der länger unterwegs ist, auch mehr zunehmen muss. Aber jetzt habe ich halt das große Problem, wenn du wirklich einen Ironman machst, eine Langdistanz, wie schaffst du es, 100 Gramm sollen es 80 Gramm pro Stunde am Rad aufzunehmen. Es kommt irgendwann, du bist da 8, 10 Stunden unterwegs und du bist irgendwann nach 2, 3 Stunden, sagen wir 4 Stunden, du kannst nichts mehr Süßes sehen.
Ja, das ist ja genau der Grund, warum du es trainierst, warum du es ganz dezidiert und hardcore in deinem Training trainierst. Ich weiß nicht, ob du es mit deinen Athleten machst, wenn ich Ironman, Halb-Ironman-Athleten hätte, spätestens ab Februar mache ich mit denen mindestens einmal die Woche ganz dezidiertes Carb-Aufnahmetraining. Muss ich machen, wenn ich so das Beste aus ihnen rausholen will.
So all you can eat oder sowas. So
wie bei da gibt's ja diverseste Taktiken. Ja, und das werden wir dann alles in der Episode dementsprechend behandeln. Aber das ist ein wochenlanger, monatelanger Prozess, der einen eigenen Punkt im Trainingsplan darstellen muss. Der wird Wahnsinn, natürlich, was heißt natürlich, der wird dann wahrscheinlich am Anfang vor allem im Rahmen des Long Jogs, des Long Rides gemacht. Wo ich mich einfach rantaste, mehr und mehr zu essen, und dann gibt's auch verschiedene andere Möglichkeiten, was man da machen kann. Aber das gehört trainiert.
Ja, das stimmt, aber das Geilste, muss ich ganz ehrlich sagen, dann bist du als Trainer irgendwann, kommt ein Punkt, wo hört's auf, wo fängt's an, wo hört's auf, ja? Und ich glaube, unsere Aufgabe wäre da jetzt mit deinem Podcast auch, dass wir nicht als Trainer das ihnen zeigen und ihnen einschreiben in den Plan, sondern dass wir ihnen erklären, wie das funktioniert und dass sie selber sich das erarbeiten. Das wäre halt quasi das Optimum, oder? Weil wirklich, ich gebe dir da recht, absolut, dass wir das jetzt auch, dass wir jetzt an einen Punkt gekommen sind, wo wir das machen sollten, ne, als Hobbysportler. Aber wo hört es dann auf und wo fängt es an, weißt du, was ich meine?
Das ist ja.
Oder umgekehrt.
Nächste Baustelle wäre dann generell Flüssigkeitsaufnahme, unabhängig von Kohlehydrate, also vor allem Natrium, Kalium. Elektrolyte sind wichtig, weil ohne Elektrolyte keine Muskelkontraktion, und ohne Muskelkontraktion liegen wir am Boden. Das wollen wir nicht. Das heißt, da müssen wir was zuführen. Da müssen wir uns nicht zu viel Gedanken machen, solange wir einfach irgendwelche vorgemischten isotonischen Getränke nehmen, ja, nicht so viel Gedanken machen, am besten nichts selber mixen, außer ihr habt gewisse Unverträglichkeit und müsst es selber mixen, aber dann müsst ihr euch selber damit auseinandersetzen, was ihr euch da eigentlich zusammenmixt. Aber das Einfachste, was man machen kann, ist halt einfach sich ein isotonisches Getränk kaufen und dann von dem zehren. Und die Studienlage scheint darauf hinzuweisen, dass ad libidum Flüssigkeitsaufnahme das Beste zu sein scheint, ja, sprich, tatsächlich zu trinken, wann man durstig ist, ja, ist ein großes Thema. Man hat oft gehört, man muss eigentlich schon trinken, bevor man durstig ist. Lustigerweise anscheinend gerade bei Frauen ein großes Thema Hypernatremia, also der Überkonsum von Flüssigkeit, der dann wieder Probleme auslöst, scheint mehr teilweise das Problem zu sein als der Unterkonsum. Ja? Also momentan sagt man, vielleicht ändert sich das im nächsten Jahr schon wieder, dass Trinken, wenn Durst da ist, scheint das Beste zu sein. Und nicht Orgadurst, sondern schon auf den Körper hören. Und wenn der Mund trocken ist und wenn man merkt, oh, da wäre jetzt gut, dann soll getrunken werden und dann einfach ein isotonisches Getränk. Naja, so, genau, also diese Nutrition Tactics, Strategies sind einer der wichtigsten Punkte tatsächlich in einer guten Finishing Time, ja. Dass man tatsächlich Nahrungsaufnahme, Flüssigkeitsaufnahme trainiert und auch wirklich durchplant und diesen Plan dann im Training simuliert und wieder simuliert und schaut, was funktioniert und was nicht funktioniert und da wirklich sich Wochen teilweise Zeit nimmt, dann seinen Nutrition Plan auf die Beine zu stellen, den man dann auch hoffentlich im Rennen so ähnlich wie möglich abarbeitet, ja. So. Als nächstes, was ist eine Aussagekraft dafür, ob wir uns qualifizieren, aus welchem Land wir kommen? Wir sehen halt einfach, dass Athleten aus Amerika sich überdurchschnittlich viel qualifizieren. Und das scheint halt einfach wirklich den Grund zu haben, dass es Ironman ist eine amerikanische Marke, oder war es zumindest, jetzt ist es ja von den Chinesen aufgekauft, glaube ich, oder? Aber grundsätzlich ein amerikanisches Ding und die meisten Qualifying-Slots werden halt einfach in amerikanischen Rennen vergeben, ja, mit Abstand. Das heißt, es ist einfach einfacher, sich als amerikanischer Athlet zu qualifizieren. Das Lustige ist, darauf folgen dann teilweise schon die Deutschen, sowohl bei Männern als auch Frauen. Was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass deutsche Athleten sehr professionell trainieren und das deckt sich auch ein bisschen mit meiner eigenen Einschätzung, als ich in Amerika war, zweimal während meinen Auslandssemestern. Die Leute dort haben tolles Equipment, trainieren echt nicht wenig, haben coole Trainingsgruppen etc., haben auch Coaches, aber wie sie trainieren, hat für mich immer eher unprofessionell gewirkt, ja. Da wird wesentlich unsystematischer, ungeplanter trainiert als bei uns. Und das könnte tatsächlich sein, dass bei uns dieser Ansatz an Training, wie sich Coaches auskennen, auch wenn wir ja oft manchmal, oder ich manchmal ein bisschen schimpf über, wie sich so Coaches bei uns auskennen, aber das scheint immer noch professioneller zu sein teilweise als bei Athleten aus den USA. Was man dann auch an den tatsächlichen Finishing-Zeiten in den Rennen sieht, ja, Athleten aus Australien, glaube ich, und Deutschland haben mitunter dann die besten Zeiten, wobei sich aber die Athleten aus den USA am meisten qualifizieren, aber wie gesagt, das scheint eher daher zu kommen, dass dort die meisten Qualifying-Slots sind.
Weil es vielleicht ein größeres Land ist, oder warum ist das so, oder was?
Na, wenn
ist
man
es da zum leichter Beispiel, auch, wenn es mehr Qualifikationen also ist, auch leichter, oder?
Naja, es gibt eine Aufstellung von, wo sind die meisten Qualifying Slots, und die USA hat einfach, aus all den Rennen, die ich hier sehe, sind einfach die ersten, was sind das, 8 Rennen, also die 8 Rennen oder 6 oder 8 Rennen, irgendwas, mit den meisten Slots sind einfach amerikanische Rennen. Und jetzt brauchst du ja nicht viel nachdenken, um zu sagen, okay, wenn ich aus den USA komme, ist es wesentlich leichter, in meinem eigenen Land ein Rennen zu machen, als woanders hinzufliegen, wie ein Athlet aus Österreich, Deutschland etc. es vielleicht machen muss.
So sind sie unter
sich. Um sich zu qualifizieren.
Aber ich glaube schon, dass es aber, habe ich den Eindruck, dass es in Amerika dann schwerer von den Zeiten her zu qualifizieren, als wenn ich zum Beispiel in Klagenfurt starte, also in Österreich, als Österreicher, oder ist das nicht der Fall, der Eintritt? Weil wir haben ja gesagt, wir haben jetzt mehr Slots und muss ich mich dann schwerer, also ist es dann, ich glaube nicht, oder? Weil wenn ich
mehr Slots, müsste man sich als nächstes anschauen, wo ist die Zeit anders, etc. Aber grundsätzlich mehr Slots, mehr Wahrscheinlichkeit, sich zu qualifizieren,
ist rein höher, theoretisch. Genau, ist höher.
Wenn ich, verbunden mit der Tatsache, dass die USA-Athleten nicht im Schnitt zumindest die schnellsten sind, also rein theoretisch, wenn ich als Österreicher zu einem amerikanischen Rennen fahre, habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, mich zu qualifizieren, als wenn ich es daheim mache. Mhm. Weil die dort ein bisschen schlechter sind im Schnitt und auch noch mehr Slots es gibt. Mhm. Ja?
Als Deutschland, Frankfurt.
Genau, hat, genau weil Beispiel dort echt gute Athleten sind und es gibt auch noch weniger Slots.
Ja.
Das heißt, ja, wenn ihr eure Wahrscheinlichkeit maximieren wollt, euch zu qualifizieren,
was mit einem finanziellen Aufwand
fliegt nach ist, Amerika, gefolgt von
China zum Beispiel, oder?
Nein, weil bei gefolgt von Australien, glaube ich. Aber die australischen Athleten sind auch sehr gut, aber da gibt's auch viele Slots. Aber fliegt nach Amerika, macht dort ein Rennen, ja? Weil meiste Slots und ein bisschen weniger Performance.
Ja, ja, aber ich merke zum Beispiel in China, kannst du einen 70.3 machen und du kannst dich für die Weltmeisterschaft in Hawaii qualifizieren.
Ja.
Das ist interessant. Absurd, weil sie jetzt gar keine Rennen haben, Langdistanz.
Ja. Auf jeden Fall sehen wir auch, dass Athleten zwischen 30 und 40 die beste Verbesserung hatten über die letzten Jahre hin. Das heißt, gerade in diesen Altersklassen wird es echt schwer. Vor allem diese haben, sich zu qualifizieren, vor allem die haben auch lustigerweise in den Qualifier-Rennen fast dieselbe Zeit wie auf Hawaii, was bewundernswert ist, weil Hawaii doch zahre Bedingungen hat. Also Hut ab an diese Orgenathleten zwischen 30 und 40. Aber dennoch scheint es so zu sein, dass unter 25 und über 50 es tatsächlich noch härter ist, sich zu qualifizieren. Ja? Also zwischen 25 und 50 ist es leichter als außerhalb davon. Wahrscheinlich wegen den Slots, wegen der Anzahl an Slots. Aber zwischen 30 und 40 ist der größte Kampf, ja? Weil dort die besten Performances sind. Also anders ausgedrückt, ich weiß nicht, ob das überhaupt eine Altersklasse ist, aber zwischen 25 und 30 und zwischen 40 und 50 habt ihr die beste Chance. weil dort, ja, da soll es rein probabilistisch am besten gehen. Naja. Ansonsten, was hat eine Aussagekraft darüber, wie gut man im Ironman abschneidet? Tatsächlich einfach logischerweise auch Vorerfahrung, ja. Wie viele Olympische, wie viele Halbdistanzrennen habt ihr schon gemacht? Ja. Leute, die mehr Olympische und schon mehr Halbdistanzrennen in ihrem Leben gemacht haben, haben schnellere Ironman-Zeiten, mehr Vorerfahrung. Ja? Und auch, wie gesagt, die Marathon-Personal-Best mitunter einer der Hauptaussagepunkte darüber, wie gut wir im Ironman sind, weil der Marathon mit dem steht und fällt anscheinend am Ende des Tages. Was sehr interessant ist, die Trainingsverteilung. Wie trainieren die richtig guten Age-Grouper? Wir sehen, dass die richtig guten im Schnitt mehr Trainingsvolumen machen als die anderen. Wobei gar nicht so viel. Also ich habe hier eine Aufstellung gefunden von verschiedensten Quellen.
Jetzt bin ich aber
der durchschnittliche Ironman-Athlet da trainiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ich hoffe mal, das sind jetzt alles Qualifier. Ist nicht genau angegeben. Aber in dem Artikel geht es grundsätzlich um die Qualifier. Und das sind keine Orgenzahlen, was würden Sie jetzt so vermuten? Also ich habe
ja, das ist jetzt das Spannende, weil alle, natürlich da draußen, der Sportler, der glaubt, jetzt möchte ich sich für Hawaii qualifizieren, muss das extrem viel hineinstecken zeitlich. Ja. Und dann sieht er eigentlich, wie viel dann die wirklichen Qualifier trainieren. Ja. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Also ich glaube, das ist, also die Leute glauben sicherlich 15 bis 20 Stunden
Minimum. Also das ist jetzt logischerweise über alle Altersklassen drüber, deswegen ist es dann nur eine grobe Durchschnittsbetrachtung. So, aber ich finde das trotzdem verblüffend. Bei Männern, es sind mehrere Quellen, also mehrere Studien, die sich viele Leute angeschaut haben. Im Männer im Durchschnitt 14,2 Stunden.
Ja.
Wöchentliche Trainingszeit 14,2. Frauen im Schnitt 14. Ja, also fast gleich.
Aha.
Aufgeteilt auf im Schnitt 2,5 im Schwimmen. 7,5 beim Radfahren und dann nochmal 4 beim Laufen.
Ja, 14 Stunden im Schnitt ist halt auch nicht so wenig im Schnitt.
Ist nicht wenig, aber das ist weit entfernt von den 15 aufwärts und 20 müssen es sein.
Ja.
Ist nicht wenig, natürlich,
aber
wir reden halt immer noch von Qualifiern. Ja. Ja. Also 14 circa bei Männern und Frauen im Schnitt. Aufgeteilt 2,5 schwimmen, 7,5 Radfahren, 4 laufen. Ne?
Ja, faszinierend, faszinierend.
Und was man dann eben aber sieht, die Besten der Besten trainieren ein bisschen mehr als die anderen, trainieren aber weniger Speed. Ja, also Speed-Training, High-Intensity-Training ist ein wichtiger Faktor, auch im Ironman-Training anscheinend. Und die richtig guten Leute machen auch fast alle durch die Bank anscheinend zu einem gewissen Grad High-Intensity-Training. Aber sie erkaufen sich diese höhere Trainingszeit durch mehr Zone-1-Training. Ja? Oder anders ausgedrückt, sie machen einfach mehr Zone-1-Training und können dadurch mehr Volumen trainieren als die anderen.
Genau.
Und das scheint gerade beim Ironman halt einfach immer...
Langfristig gesehen
ist... Das ist ja die Debatte, die ich nicht so mag. Diese Junk-Miles, alles, was wir trainieren, muss Qualität haben und einfach nur mehr Training bringt nichts. Naja, nicht wirklich anscheinend. Ja, wir sind immer noch in einer Langzeitausdauersportart und manchmal im Leben ist mehr auch mehr. Aber und anscheinend
ja, aber mehr locker.
Genau, mehr locker.
Das ist ja das
wenn
Problem
ich
ist, wenn
Zone
ich
1 sammle,
die meisten machen ja das lockere zu hart einfach.
Ja.
Das ist das Problem und dann
struggles
damit, dass
Struggle.
Sie keine Kohlenhydrate mehr haben, weil dann sie halt dauernd
uns ordentlich.
Diese ich muss jeden Sonntag einen 30er laufen, Marathonläufer und
habe übrigens, das fand ich auch interessant, ein Faktor, der angesprochen wurde in einer Publikation, was ist ein sehr limitierender Faktor? Neuromuskuläre Ermüdung oder anders ausgedrückt, die Fähigkeit deines Gehirns, deines zentralen Nervensystems, die Muskeln noch anzusprechen. Das heißt, das muss irgendwie trainiert werden. Und was wissen wir, wie das am besten trainiert wird? Durch die Simulation dieser langen Belastungen. Ja.
Oft wiederholen, oder?
Naja, oft wiederholen und eben teilweise auch tatsächlich diesen wirklichen Long Run machen. Weißt du noch unsere Diskussion von letztens?
Ja.
Das wird dadurch extrem
aber spezifisch,
untermauert.
Aber spezifisch dann, oder? In dem jeweiligen Bereich dann. Aber nicht so einen ganz... Ist halt schwierig. Weißt du, was ich meine?
Nein.
Spezifisches Marathon-Tempo. Den Long Run sollte ich eigentlich, wenn ich zum Beispiel 20, 30 Kilometer auch für uns
beide... Nein, ich glaube, da geht es wirklich einfach darum, diese lange Zeit, diese langen Kilometer hin und wieder mal zu simulieren. Ja,
ja aber
weil du so
ja,
den, weil das
aber
eine
nicht
der,
jedes Woche.
Jede nein, darum geht es nicht. Aber
ein, zweimal.
Genau.
Ja,
aber es auch zu machen.
Und das ist ja auch, warum gerade 30 Kilometer? Weil wir alle Angst haben von da kommt der Mann mit dem Hammer.
Ja.
Weil wir wollen wissen, was passiert nach Kilometer 30? Wie fühle ich mich das? Wie gehe ich das Ganze an? Das ist ja auch diese Hemmung, die ich habe bei einem Marathon.
Zum Beispiel. Und die Erklärung dahinter wäre eben wirklich, ab einer gewissen Zeit, ab einer gewissen langen Zeit und langen Distanz, ist einfach dein Gehirn nimmer so gut in der Lage, den Befehl noch an deine Muskeln zu senden, jetzt noch sich zusammenzuziehen. Und das können wir anscheinend vor allem nur dann trainieren, wenn wir genau das simulieren, wenn wir genau in diese Bereiche reingehen. Ja.
Oder viele Ironmans gemacht
haben. Diese langen Bereiche. Oder viele Vorerfahrungen
haben. Vorerfahrungen. Weil dann weiß ich, wie ich damit umgehe.
Ja. Dann habe ich da noch eine, das war natürlich jetzt alles sehr, sehr grobe Sachen, aber
ich
das ist grundsätzlich, worum es geht. Dann habe ich noch einen Artikel gefunden von einem, glaube ich, Sportwissenschaftler, der auch ein bisschen auf die so physiologischen Parameter eingeht. Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr grob und das hilft uns auch nicht wirklich, weil wir wissen, höhere V2 Max, bessere Performance, Und da steht halt, okay, so ein durchschnittlicher Ironman Hawaii Qualifier wird wohl irgendwo seine 65 Milliliter pro Kilogramm pro Minute an Aufnahme brauchen, wird wohl ungefähr so eine 5K-Bestzeit, also 5-Kilometer-Bestzeit von 17,30 vielleicht brauchen, eine Critical Power über 5 Minuten, also die 5 Minuten Maximalleistung am Rad von ungefähr 400 Watt für die jüngeren Altersklassen. Aber das sind jetzt natürlich auch nur grobe Annäherungen, Aber so ganz grundsätzlich, wenn ihr mal Aspiro macht, eine Leistungsdiagnostik.
Aspiro.
Und euch für Hawaii qualifizieren das wollt.
Aspiro war auch so,
was die V2 Max sollte schon so irgendwo wahrscheinlich zwischen 60 und 65 liegen, wenn ihr da euch eine gute Chance.
Minimum.
Andererseits wissen wir auch, dass V2 Max kein jetzt mega geiler Prädiktor ist. Ja? Generell von diesen ganzen Laborwerten, die man messen kann, was davon hat eine Aussagekraft, ob wie gut du im Ironman bist? Kaum eine. Ja? Noch am ehesten die V2 Max und da wissen wir einfach, eine hohe V2 Max ist gut, schön und gut. Aber ab einem gewissen, ab 60 sehen wir alles. Ab 60 kannst du 70 lustig, haben oder 75 oder 65.
Weil der eine Parameter dann das ausgleicht.
Ja? Aber ansonsten, Power bei der anaeroben Schwelle, Zeit, die du bei 4 Watt pro Kilo durchhältst, haben anscheinend alle extrem schwache prädiktive Wirkung auf deine Ironman-Zeit, weil das einfach so eine andere Herausforderung ist, als was du in kurzer Zeit im Labor messen kannst. Deswegen eben sowas wie Marathonzeit. Das hat deine Aussagekraft, Also unterm Strich, Total Training Time.
Also die Realität.
Totale Trainingszeit in der Woche scheint ein bisschen wichtiger zu sein als viel High-Intensity-Training. High-Intensity-Training soll und muss dabei sein, Aber mehr Zone 1 scheint am Ende des Tages vorteilhaft zu sein, wenn ihr euch dadurch mehr Trainingszeit erkauft, ja? Wenn ihr ohnehin nur 8 Stunden zur Verfügung habt, und es gibt auch Leute, die 8 bis 10 Stunden trainieren und sich qualifizieren, die gibt es, dann müsst ihr euch die Frage stellen, okay, muss ich mir das vielleicht doch ein bisschen mehr High-Intensity erkaufen? Ja, ja? Voll. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, mehr zu trainieren, dann lieber zurückstecken, mehr Zone 1, dadurch mehr trainieren, wird euch besser bekommen. Wenn ihr ohnehin nur wenig Zeit habt, okay, dann müssen wir uns Gedanken drüber machen.
Ja.
Vielleicht mehr Hit.
Ja. Der viel Zeit hat, ist dann der Profi.
Sowieso. Ja,
das ist aber das ist ja bei 25. Aber ich sage nur, weil das ist ja oft das Limitierende für einen Hobbysportler, auch der sich qualifizieren möchte, die Zeit. Oder ja. Er sagt zumindest, er steckt so viel Zeit da hinein, weil ihm das einfach gerade aktuell mehr wert ist.
Ja.
Und vernachlässige natürlich andere Dinge.
Ja.
Kann für die anderen im Umfeld schlecht sein, für ihn aus der Perspektive, aus seiner Perspektive gut.
Ja.
Das ist halt das Schwierige am Ende des Tages.
That's it.
Das ist faszinierend.
So viel dazu.
Ganz ehrlich, weil ich glaube, das ist uns allen oft nicht bewusst. Wie lange hast du dich für diese Frage vorbereitet? Ehrlich.
Ich habe mich, glaube ich, mal 2 Stunden hingesetzt und diese Papers rausgesucht. Und dann habe ich jetzt vor dieser Aufnahme
noch einmal eine halbe Stunde, oder?
20 Minuten 20? Durchgelesen, ja. Und mal ein paar Notizen gemacht, ja.
Also, Maurice, wir schicken dir dann eine Rechnung von 2,5 Stunden. Das ist der Arbeitsaufwand. Nein, aber richtig geil, Leute. Das ist nicht einfach so aus dem, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte und fertig, sondern er hat sich wirklich darauf vorbereitet, 2 Stunden lang. Urgeil beantwortet eigentlich, muss man richtig ehrlich sein, also wirklich geil.
Dankeschön.
Weil wir schupfen uns immer die Fragen so gegensätzlich herüber, mehr oder weniger, und er hat sich das jetzt alleine vorbereitet. Na, wirklich geil.
Dankeschön.
2 Stunden, wow.
Dankeschön.
Na, wirklich gut auseinandergenommen.
Danke.
Da habe sogar ich was mitgenommen, obwohl ich mich schon so damit auseinandersetze.
Top,
oder?
Top. Manchmal goal, kann man ja auch noch von jemand anderem was lernen. Wahnsinn. Hoffentlich.
Geil.
Hilft's auch da draußen dem einen oder anderen.
Ja, voll. Anyway,
willst du noch eine machen? Oder sparen wir uns das auf?
Wie viel haben wir jetzt? Wie viele Stunden oder ja, Stunden gefüllt?
Wir sind jetzt knapp bei über einer Stunde. Ich glaube, okay. 1:06 eh schon. Ich glaube, das ist eine ganz gute Zeit. Ja,
ja, es ist 20:15,
perfekt. Thema Übertraining ist sehr, sehr spannend.
Obwohl, am Anfang haben wir schon sehr darüber gesprochen, muss ich ehrlich sein.
Ja, also, da müssen wir jetzt schon nochmal ausholen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Da würde ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen, ehrlich
gesagt. Noch mehr vorbereiten.
Und Thema Regeneration ist auch saugeil. Ich glaube, die werden wir nächstes Mal. Ja,
voll.
Das heißt,
also wenn ihr uns unterstützen wollt, weil Zeitaufwand irgendwas entgeltet gehört, kauft euch mehr Rekleidung,
ja, genau.
Konsumiert uns einfach.
Kennst du diese Plattform, wie heißt das, patreon.com?
Na?
Da kann man sich anmelden, wenn man so...
Das Crowdfunding oder was?
Ja, so in die Art. Ach so, du kreierst irgendwas, zum Beispiel viele YouTube-Videomacher und so, die einfach gratis ihre Videos raushauen, haben dann so einen Patreon-Account.
Okay.
Patron quasi, da kannst du Patron werden von jemandem.
Aha.
Das waren ja ursprünglich so wie ein Mäzen, ja, jemand, der dich finanziert und du kannst dann deine Leidenschaften ausleben. Da melden sich dann diese Leute an und da können andere Leute freiwillig einen monatlichen Betrag denen zahlen. Vielleicht sollten wir uns mal darüber Gedanken machen.
Ja, voll.
Da kannst du dann noch so verschiedene Perks anbieten, zum Beispiel, wenn jemand 3 Euro im Monat zahlt, dann kriegt er halt ein Danke von uns, wenn jemand 5 Euro im Monat zahlt, kriegt er irgendwas anderes, kriegt er Leihwahl bei 10 Euro im Monat und so weiter und so fort.
Ja.
Auf rein freiwilliger Basis.
Ja, voll, das ist halt ein bisschen, sehe ich ein.
Aber machen viele Leute.
Ja,
kommt auch teilweise sehr gut an bei der Community von den Leuten dann, weil du kannst es immer noch gratis konsumieren, ja, niemand nötigt dich für irgendwas.
Ja, ja.
Und wenn es jemandem wert ist, kann er halt auch noch. Oder sie.
Voll, das ist dann das Ehrlichste eigentlich, das Schönste.
Voll. Auf jeden Fall nächstes Mal Übertraining, sehr cooles Thema, auch sehr spannend tatsächlich, was da die
Wissenschaft sagt. Ich dachte, es kommt nächstes Mal, ich zahl's einmal ein, endlich. Deine IBAN-Nummer. Nein, das ist natürlich nicht.
Wie so ein Automat, ich warte auf die Überweisung live und ich rede erst weiter, wenn der Kontoeingang da ist.
Oh, das wäre schon bitter. So, weißt du, kennst du das, wo früher so die Wahrsagerin, wo du angerufen hast und währenddessen du anrufst, wird da schon das Geld abgezapft
Du hast früher bei Wahrsagerinnen.
Nein, aber kennst du das noch?
Ich kann mich erinnern an diese Gewinnspielsendungen. Ja,
oder so.
Wo du so
irgendwie
so
einmal in die Rechnung 30 Euro.
So lächerlich leichte Rätsel hattest und dann immer, das weiß doch jeder, ich muss doch jetzt sofort anrufen, das ist leicht verdientes Geld.
Und dann bist du ewig in der Warteschleife und dann haben sie dir währenddessen das schon abgepulvert.
Angeblich.
Ich hab da nie angerufen. In Wirklichkeit Alter, faszinierend, oder?
Ja, wirklich zart.
Ah.
Wahnsinn.
Welcome to the real life.
Alex, schön war's.
Schön war's. Nice to meet you. War ein geiler Podcast, wie immer, yes, aber er wird immer besser.
Yes, yes.
Aus unserer Perspektive zumindest.
Also, keine Ahnung, wie es allen anderen draußen geht. Wir haben einen Spaß. Ja, wir lernen was
Feedback
dazu.
Und ja, auch ein negatives Feedback, weil nur, wenn wir Fehler machen, lernen wir da auch daraus.
Das stimmt.
Das wäre richtig cool. Ja. Setz dich damit auseinander. Ja. Nicht, es war gut, sondern...
Ja, was gut. Wenn ihr mal gegen wen haten wollt, hatet gegen uns.
Dann, ja, lernen, voll. Wir
was, dann lernen wir was. Ja, voll. In diesem Sinne, Alex, ich wünsche dir noch ein wunderschönes Re-Work.